mitgemacht. Vielen Dank. Ihr dürft jetzt in eure Kinderstunde gehen. Ich wünsche euch da auch Gottes Segen und eine gute Zeit. Vielen Dank, ihr lieben Sänger und Musiker. Ihr habt unseren Blick auf Jesus gewandt mit euren Liedern. Und so sollte das sein im Gottesdienst, dass wir von Jesus her denken und planen und auch eine Ausrichtung in unserem Gottesdienst erfahren. Gerne möchte ich mit diesem Bild hier beginnen, mit meiner Botschaft. Es erinnert mich an eine Situation, die alle Eltern kennen. Meine letzte Botschaft stieg ich schon mit dem gleichen Gedanken hier ein. Bevor das Kind wegfährt, haben wir die Frage, hast du alles gepackt? Ja, Schwimmzeug da und Schuhe zu und Jacke mit, weil man weiß, wenn das erstmal losgeht und der Sohnemann oder die Tochter weg ist, dann ist das unwiederbringlich. Ja, was er da nicht hat, das hat er nicht. In einer ähnlichen Situation finden wir die Jünger wieder. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, das hat 16 Kapitel, Kapitel 8 ab Vers 31 ist so eine Schnittstelle. Wir haben da die erste Leidensankündigung und danach ist alles, was kommt, irgendwie mit den Leiden Jesu in Verbindung gebracht. Die Passionsgeschichte steht dann im Vordergrund und wir haben noch einige besonders wertvolle Hinweise, die Jesus seinen Jüngern gibt. Sie sind am Ende der Ausbildung, aber die eine oder andere Lektion müssen sie offensichtlich unbedingt noch lernen. Da sind wir unterwegs. Ja, genauso begann ich mit meiner letzten Botschaft. Ist wahrscheinlich zu lange her. Macht nichts, wenn du dich nicht mehr daran erinnerst. Ja, gut. Mit dieser Botschaft ist etwas anderes. Auch hier beginne ich mit einer kurzen Szenerie. Bei uns in der Siedlung habe ich die Nachbarschaft zusammengetrommelt und wir organisieren so den Spielplatz bei uns. Das heißt, wir mähen Rasen und gucken, dass da alles in Ordnung ist. Sonst hätte die Stadt den Spielplatz längst schon abgebaut. Und zweimal im Jahr, ich bin jetzt so notgedrungen der Partyminister in unserer Siedlung, trommel ich die Siedlung zusammen und wir haben dann ein großes Grillfest und all so ein Zeug. Ja, man trifft also die Nachbarn, die man sonst nicht immer sieht oder nur von weitem grüßt. Hat sich irgendwie so ergeben, muss ich jetzt nicht weiter vertiefen. Beim letzten Grillfest stehe ich mit einem Nachbarn zusammen, den ich immer nur grüße von weitem, aber wenig Gelegenheit habe zu plaudern und ich erzähle mit ihm, er kommt aus dem Osten wohlgemerkt und er erzählt mir so ganz merkwürdige Dinge. Ja, irgendwie kamen wir auf den Ukraine-Konflikt zu sprechen und er sagt mir, ja, ich kann das verstehen in der Ukraine, also der Westen, der rüstet ja militärisch so auf, Russland fühlt sich bedroht, Russland braucht da jetzt eine freie Zone, falls der Westen angreift. Dann dachte ich nur, was? Soweit ich weiß, bereitet Deutschland keine Invasion gegen Russland vor. Doch, wir Russen sind echt bedroht. Ja, ich verstand überhaupt nicht, wovon der spricht. Und irgendwann kam ich dahinter und fragte, sag mal, welche Fernsehsender guckst du? Und dann sagt er, übers Internet russisches Fernsehen. Ja. Und dann war es mir klar, dass der die ganzen Putin-Thesen raushaut. Ja. Und ideologisch natürlich sehr geprägt ist. Was der dann noch hier macht, weiß ich auch nicht. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja. Mir fiel nur auf, der hat irgendwie andere Informationen als ich. Deshalb urteilt er ganz anders. Ich will nicht sagen, wir werden ideologisch frei geprägt. Das sind wir natürlich auch nicht. Das ist mir schon klar. Also wer jetzt recht hat, das will ich jetzt gar nicht diskutieren hier in der Predigt. Mir fiel nur auf, irgendwie hat er eine andere Antenne und kommt damit zu ganz anderen Ergebnissen und auch Lebensformen als ich. Das erinnerte mich wieder an uns Christen. Weil ich gedacht habe, uns geht es ja genauso. Wir haben irgendwie eine andere Antenne und fangen andere Dinge auf. Und deshalb. Immer noch und deshalb. Es klappt irgendwie nicht. Das ist immer der spannendste Moment. An dem tun mir die Techniker leid, weil ich habe das Mikrofon und kann reden, die aber nicht. Ja, so. Okay, war ich das oder warst du das? Das war ich, super. Deshalb lautet meine Botschaft heute, Jesu Nachfolger denken anders, in der Tat. Und ganz naturgemäß nach meinem Dafürhalten. Denn wir sind ja auch anders geprägt und haben andere Informationen. Unterwegs sind wir in Markus 9, die Verse 33 bis 41. Ich möchte den Text gemeinsam lesen. Und sie kamen nach Kapernaum, und als Jesus im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Johannes aber sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Und wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Jesu Nachfolger denken anders. Es sind ganz andere Prinzipien, die Jesus uns hier mitgibt, als wir sie Land auf, Land ab in unserem Miteinander und unserer Kultur hier auch lernen. Einige Vorbemerkungen noch dazu. Zunächst einmal das menschliche Denken der Jünger. Es ist sehr geprägt von dem Denken ihrer Zeit. Direkt in dem Text davor, also ab Vers 30, Kapitel 9, hat Jesus eine weitere Leidensankündigung gegeben. Und sie merken, jetzt geht es zu Ende mit Jesus. Also was ist die Folge daraus? Wer ist der Größte bei uns? Wer hat die besten Plätze im Reich Gottes? Das ist offensichtlich ihr Bezugspunkt, von dem aus sie denken, wenn das Reich Gottes jetzt beginnt und Jesus nicht mehr da ist. Wie schneide ich am besten ab? Also die Frage ist, wie geht's mir? Was machen wir nachher? Um uns, um die Jünger geht es. Und Jesus macht ihnen deutlich, wie weit sie noch entfernt sind von dem, was er eigentlich von ihnen möchte und wie er sie prägen möchte. Es geht nicht darum, dass du im Reich Gottes einen tollen Ministerposten hast. Wenn du so denkst, dann hast du was ganz grundsätzlich falsch verstanden. Es geht um andere Ideale, aber wenn wir mal so ein bisschen rund um die jüdische Landschaft forsten, dann stellen wir fest, dass das, was die Jünger hier formulieren, gänzlich menschlich war in der damaligen Zeit. Also wir haben beispielsweise Listen vom Toten Meer, also die Qumran-Gemeinschaft, dort gefunden. Und da wird in den Ordnungen der Gemeinde ausführlich darüber diskutiert, wie wird die Sitzordnung im himmlischen Mahl sein? Wie wird die festgelegt? Wer sitzt wo? War für sie eine ganz menschliche Frage. Ähnliches finden wir bei den Rabbinen. Auch sie haben die Frage behandelt, wer darf wo sitzen am Ende der Zeit, wenn es in die Gegenwart Gottes geht. Sie denken an 7 Abteilungen der Seligen und streiten darüber, welche dieser Abteilungen die erste und welches die vornehmste ist. Und die Jünger machen das, was alle Welt so tut und denkt und spricht. Jesus macht ihnen aber klar, ihr liegt vollkommen falsch. So denken die Menschen des Reiches Gottes nicht. Ihr müsst es neu lernen, Reich Gottes gemäß zu denken. Und wenn er das den Jüngern mitgibt, dann tangiert das uns genauso. Er macht ihn auch deutlich, menschlicher Egoismus und die Gegenwart Jesu vertragen sich nicht. Diese Situation beginnt fast peinlich. Fällt uns das auf? Sie denken, Jesus nimmt nicht Notiz von ihrem Reden und dann verhandeln sie, wer ist der Beste von uns? Wer kriegt den besten Platz? Ja. Und nachher sagt Jesus, sag mal, worüber habt ihr gesprochen? Stille. Ja. Wir merken schon, oh, das verträgt sich nicht mit Jesus, ja, was wir hier so denken und wollen. Und das ist ihnen förmlich peinlich. Natürlich weiß Jesus, worüber sie gesprochen haben, so wie er auch die Abgründe unserer Seele und unseres Denkens kennt. Und er spricht sie darauf an. Und es wird klar, manch ein Reden und Denken in unserem Leben gestaltete sich anders, wenn wir vor Augen hätten, Jesus weiß. Er nimmt Notiz. Seine Gegenwart ist da. So fühlen sich die Jünger erwischt. Aber Jünger Jesu denken anders. Das ist Jesus hier besonders wichtig. Eine dritte Vorbemerkung noch. Es fällt auf, dass Jesus die Jünger nicht nur tadelt, sondern Jesus nimmt die Jünger ernst und redet zu ihnen, wie ein Rabbi das damals tat. Es wird ausdrücklich erwähnt, er ruft sie zu sich, er setzt sich hin. Ja, das ist die typische Unterrichtssituation, die wir jetzt haben. Also was wir jetzt hören werden, ist eine offizielle Lehreinheit von Jesus. Also bei uns an der Bibelschule sieht das so aus, dass ich sage, das war das zweite Klingeln. Ja. Wir beten jetzt und starten. So, und dann geht's los. Das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Eine ganz normale Unterrichtslektion. Und die Unterrichtslektion Jesu ist unter dem Motto uns überliefert. Nein, ich habe das Motto so gegeben. Inhaltlich deckt es sich damit, Jesu Nachfolger denken anders. Und jetzt wird Jesus einige Inhalte nennen, in denen die Nachfolger Jesu offensichtlich anders denken. Als erstes, Jesus' Nachfolger denken anders im Blick auf die Bedeutung der eigenen Person. Er nimmt ein Kind, Vers 36, stellt es mitten unter sie und herzt es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Einige Gedanken möchte ich dazu ableiten. Mir fällt auf, dass Jesus den Jüngern vermittelt, Größe im Reich Gottes wird erworben, indem man sich selbst unwichtig und Jesus wichtig nimmt. Es geht in dieser Begebenheit um den Namen Jesu. Als ich den Text die ersten Male so für mich las, stellte ich immer mir die Frage, worum geht's? Worum geht's in diesem Text? Jesus, was willst du deinen Jüngern sagen in dieser Lehreinheit? Mir scheint, es geht Jesus um Jesus-zentriertes Denken. Nicht nur um das Handeln, um Jesus-zentriertes Denken. Und das steht unserem Egozentrismus im Wege. Ich gebrauche bewusst nicht das Wort Egoismus. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir es alle böse meinen. Als Jesus-Nachfolger wollen wir ja seinen Weg gehen. Aber er macht den Jüngern deutlich, wir sind von uns aus so geprägt, dass wir nur von uns aus denken können. Wer so denkt, denkt nicht, wie es dem Reich Gottes gebührt. Ich will mal versuchen, das uns zu illustrieren. Hier der Text, du musst ihn nicht lesen können. Mir fällt auf, jetzt in Rot, kann man das sehen? Die mit guten Augen schon. Ja. Viermal wird in diesen Texten erwähnt, um meines Namens Willens. Darum geht es. Darum geht es. Die Dinge, die um Jesu Willen geschehen, die gedacht werden, wie das Leben um Jesu Willen geplant wird, das ist ein Gedanke, der dem Reich Gottes gemäß nun ist. Ja. Größe im Reich Gottes wird erworben, indem man sich selbst für unwichtig und Jesus für wichtig nimmt. Ihr müsst es lernen, euer Leben in meinem Namen zu führen, in meinem Namen zu denken. Wie das genau geht, darüber werden wir jetzt gleich noch nachdenken, weil Jesus uns diese Gedanken mitgibt. Und hier will ich doch kurz innehalten und sagen, aufgepasst Leute, auch wir sind alle von unserer Zeit geprägt und niemand ist frei von sich. Mir fällt auf, in unserem Denken liegen wir naturgemäß so, dass wir den Eindruck haben, Moment mal, ich muss für mich definieren, was brauche ich für mich und wenn dann noch was überbleibt, dann stelle ich das vielleicht der Gemeinde zur Verfügung, wenn ich das nicht für mein Hobby, meine Auszeit, meinen Urlaub und alles andere verbrauche. Ja. Also wir geben das, was so über ist. In Jesu Dienst. Hier denkt Jesus offensichtlich anders. Er macht den Jüngern deutlich, frag nicht, was brauche ich? Welche Auszeit brauche ich noch? Welches Hobby und welchen Wellnesscharakter? Frag, was kann um Jesu Willen in meinem Leben jetzt geschehen? Das scheint die Perspektive zu sein, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Eine weitere Ableitung, Größe im Reich Gottes wird erworben, indem man für Jesus dient. Mir fällt auf, Jesus lenkt den Ehrgeiz der Jünger um. Es geht nicht darum, dass Nachfolger Jesu willenlose und schwache Personen sein müssen. Nein, sie haben ja den Ehrgeiz, er geht nur in die falsche Richtung. In Vers 35 führt er aus, wenn jemand der Erste sein will, der werde der Letzte und der Diener von allen. Der Diener von allen. Naturgemäß sollte unser Denken von der Einstellung durchdrungen sein, Jesus, wie kann ich in deinem Namen dem anderen dienen? Das klingt jetzt mal so wie eine abgedroschene Phrase, dafür bist du nicht in Gottesdienst gekommen. Ja. Aber es lohnt sich darüber nachzudenken, wie setze ich das um? Mir ist das sehr peinlich vor einigen Jahren mal begegnet. Ich war mit einer Schulklasse weg als Klassenlehrer und wir waren in so einem christlichen Freizeitheim. Die sind ja manchmal sehr schlicht eingerichtet und wenn die Jugendgruppen, die davor waren, nicht ordentlich putzen, dann sieht es in Küche und Nassräumen manchmal auch ein bisschen ärmlich aus. Ja. Und ich hatte mir vorgenommen, ich werde der Klasse dienen. Wenn am Ende der Freizeit die Reviere verteilt werden, wer räumt was auf, dann melde ich mich beim Klo. Ja. Also ich bin so ein Ego, ich mache das für gewöhnlich nicht. Und habe gedacht, so, ich muss mich jetzt zwingen, ja, über meinen Schatten zu springen. Bin also noch in die Stadt gefahren, habe mir neue Putzlappen gekauft und Handschuhe gekauft, ja, damit ich das Klo auch putzen kann. So. Und saß da und wartete auf mein Kommando. Und jetzt am Ende der Freizeit tatsächlich, es werden die Reviere verteilt, wer macht was. Ich melde mich sofort beim Klo. Ja, das war klar, das ist jetzt meins. Wir aßen noch zusammen Mittag. Nach dem Mittag sollte geputzt werden. Und als ich nach dem Mittag mit meinem ganzen Equipment zum Klo kam, war es schon sauber. Da war ein Schüler, der hat nicht lange gefackelt. Den bekam der Nachtisch nicht aus irgendwelchen Gründen. Der hat, glaube ich, irgendeine Allergie gehabt. Und ist da einfach aufgestanden, der brauchte keine Handschuhe, der brauchte keine Extralappen. Der ist einfach los und hat das Klo geputzt, ohne viel Aufhebens. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich nicht so sehr vom Schüler und vor der Klasse geschämt. Ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt. Ich habe mich so vor dieser einzelnen Person geschämt, weil ich gedacht habe, ich bin dein Lehrer. Ja. Und ich muss mich zwingen, sowas zu tun. Und bei dir ist schon so viel Jesus-Art zu erkennen. Du bist einfach aufgestanden und hast es gemacht. Du hast diese Lektion, von der Jesus hier in Markus 9 spricht, viel, viel mehr schon bei dir begriffen und aufgenommen, als ich das bei mir erkennen konnte. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, Größe im Reich Gottes wird erworben, indem man dem anderen dient. Und das Wort, das Jesus hier gebraucht, ist in der Tat das Wort, das wir für Diakone übernommen haben. Und es meint den Dienst am Tisch. Also jemand, der für die anderen aufträgt und für andere etwas tut. Das sind die Menschen, die begriffen haben, wie es im Reich Gottes richtig laufen und auch das Miteinander funktionieren soll. Die Jünger sollen konkrete Schritte unternehmen, sich bewusst an unwichtiger und untergeordneter Stelle zu platzieren und anderen zu dienen und dienend behilflich zu sein. Diese Gesetzmäßigkeit ist ein Charakteristikum des Reiches Gottes, ist das Charakteristikum Jesu gewesen. Er kommt nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. So stellt ihn uns Markus vor. Und auch wir als Gemeinde, wir sollten geprägt sein davon, dass wir einander dienen möchten. Und das will ich auch denen sagen, die keinen Dienst in der Gemeinde oder um Jesu Willen momentan haben. Du verpasst sehr viel. Du verpasst den Segen des Dienstes. Auch hier las ich eine Begebenheit, die mich zum Schmunzeln brachte. Vor einem Mietshaus spielen Kinder auf der Straße. Und während sie so spielen, kommen sie beim Spiel auf die Frage, wer von ihnen aus seiner Wohnung am weitesten sehen kann. Der Junge aus dem ersten Stock meint, er könne über die Felder und Wiesen sehen. Das Mädchen aus dem zweiten Stock schmunzelt da nur drüber. Es sagt, wenn ich aus meinem Fenster gucke, dann sehe ich nicht nur die Felder und Wiesen, sondern ich kann in der Ferne den Deich erkennen. Und das Meer kann ich manchmal sehen. Der Junge aus dem dritten Stock erklärt, da stehe ich drüber. Ich sehe bis aufs Meer und kann manchmal sogar die Schiffe am Horizont erkennen. Die kleine Tochter des Hausmeisters steht ganz still dabei. Aber die anderen Kinder grinsen sie an und sagen, na, ihr, die ihr im Keller wohnt, wie weit kannst du denn gucken? Die Kleine ist ein bisschen verlegen und sagt dann, mein Bett steht ganz am Fenster. Und wenn ich manchmal aus dem Fenster gucke nachts, dann kann ich die Sterne sehen. Ja, das toppt alles. Ja, das toppt Felder, Deich und Schiffe. Ja. Aber aus dieser Tiefe, aus dieser Demut heraus sind ihr Dinge aufgefallen, die die anderen für sich so nicht gesehen haben. Es ist ein Privileg, für Jesus dienen zu dürfen. Und er macht darüber hinaus auch deutlich, Größe im Reich Gottes wird erworben, indem man seine Kraft nicht in menschlich bedeutende Personen investiert. Jesus ruft das Kind. Und in unserer Kultur gibt es wenig Kinder. Und die wir haben, sind mit Gold behängt für gewöhnlich. In unserer Kultur sind Kinder wertvolle Erscheinungen. Das war im Orient etwas anders. Die Stellung der Kinder im Orient war eher eine schlichte. Sie hatten einen geringen gesellschaftlichen Rang. Das Kind wurde zwar als Gabe Gottes betrachtet und war wichtig für die Nachkommenschaft und für die Versorgung im Alter, aber einen eigenen Wert hatten die Kinder eher kaum. Uns ist der Ausspruch eines Rabbis überliefert, Rabbi Dosa Archinos. Er hat gesagt, der Morgenschlaf, der Mittagswein, das Geplauder mit den Kindern und der Aufenthalt in Zusammenkunftsorten der Menschen aus dem Gemeinvolk bringen den Menschen aus der Welt. Also sich mit Kindern abzugeben, ist genauso nutzlos, wie sich morgens zu betrinken. Das war eher so das Denken, wenn es um den Wert der Kinder ging. Und in der Tat war es die damalige Sichtweise. Dazu kommt auch, Kinder sind Empfangende, sie bringen nicht. Sie haben es nötig, dass man sich ihnen zuwendet. Und Kinder stehen für eine Person mit wenig Ansehen. Das heißt, wer sich mit Kindern abgibt, hatte in der damaligen Kultur und auch heute in unserer Kultur nur ganz begrenzt ein besonderes Ansehen. Kinder stehen für Personen ohne Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja. Kinder sehen zwar süß aus, aber wir Eltern wissen, Kinder kosten. Ja. Sie kosten Zeit, sie kosten Geld, sie geben auch viel zurück, würdet ihr jetzt sagen. Ja, wir sind alle von unserer Kultur geprägt. Und dennoch ist das genau der Gedanke, auf den Jesus zielt. Wer sich so einem Kind zuwendet und sich seiner annimmt, der handelt wie ein Diener des Reiches Gottes. Denn Jesu Nachfolger denken anders im Blick auf die Bedeutung der eigenen Person. Einen zweiten Gedanken möchte ich ableiten. Jesus Nachfolger denken anders im Blick auf die Bedeutung der eigenen Person. Ja, das habe ich übersprungen. Im Blick auf den geistlichen Dienst anderer. Hier wird es ja spannend. Johannes ist offensichtlich, in Vers 38 wird es uns berichtet, einem Menschen begegnet, der einen ganz ähnlichen Dienst tut wie die Jünger. Er sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Die Stelle finde ich äußerst spannend. Wie gehen wir denn damit um? Ja. Zunächst einmal, wenn jemand geistlich ganz anders lebt und auftritt als wir, sind wir erstmal ein bisschen vorsichtig. Lass uns mal darauf achten, wie Jesus die Situation beurteilt. Zunächst einmal die Sichtweise der Jünger auf den erfolgreichen Fremden. Hier ist von Johannes die Rede. Johannes wird uns im Neuen Testament als eine sehr eifernde Person vorgestellt, die auch taktisch denken kann, also die Leidensankündigung Jesu kommt. Ja, und dann sagt er sofort: So, dann machen wir jetzt schnell einen Deal klar. Ja, einer zur Rechten, einer zur Linken. Jesus bei dir, bevor du die Posten anderen vergibst. Jesus gibt ihnen den Spitznamen, seinem Bruder und ihm, die Donnersöhne, also jemand, der sehr aufbrausend und auch vorausgehen konnte. Ja. Johannes stört es, dass da einer Dämonen austreibt und er ist nicht von uns. Was soll denn das? Wir haben den Auftrag von Jesus bekommen, ja, in Markus 9, wir haben den Auftrag von Jesus bekommen, Dämonen auszutreiben, aber der doch nicht. Wir würden heute sagen, der hat doch gar kein Mandat, keine Lizenz oder keine Akkreditierung dazu. Was soll denn das? Der gehört doch nicht zu uns. Gefälligst hat er das zu unterlassen. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie man früher die Dämonenaustreibung nun verstand. Denn der Fremde war ja erstaunlicherweise erfolgreich. Uns wird einige Verse davor eine Situation berichtet, in der ein besessener Junge zu den Jüngern gebracht wird und die wollen austreiben und es klappt nicht. Ja, und Jesus sagt: Ja, ihr habt auch was falsch gemacht, euer Glaube ist nicht in Ordnung. Der Fremde hingegen, der ist unterwegs und treibt Dämonen aus, bei dem klappt es. Ja. Der schafft also etwas, was die Jünger nicht vermögen, das ärgert die. Und anstatt das anzuerkennen, verbieten sie es ihm erstmal. Das fällt auf bei ihm. Nun zu Dämonenvorstellungen zur Zeit Jesu. Gilt zu sagen, es galt so das große Bruderprinzip, so will ich es mal nennen. Ja. Nämlich, Dämonen betrachtet man als einen Einfluss der bösen Macht und das große Bruderprinzip deshalb, man rief einen Stärkeren, eine stärkere Macht an und da musste die schwächere Macht weichen. Ja. Also mein Bruder und ich, mein älterer Bruder und ich, wir waren in einer Klasse, viele Jahre lang in der Schule, das war komfortabel, denn wenn ich Ärger mit jemand hatte, der stärker war als ich, das war gar nicht schlimm. Ich rief den großen Bruder, der stand neben mir und dann ging der Schwächere schon. Ja, also so war das für mich eine komfortable Zeit. Das ist so das Denken über Dämonen. Uns begegnet das in Apostelgeschichte 19, Vers 13. Da ist die Rede davon, ich beschwöre dich bei dem Jesus, den Paulus predigt. Ja, das heißt, man ruft den Stärksten an und dann werden die Schwächeren schon gehen. Und indem dieser Mann Dämonen austreibt, proklamiert er in aller Deutlichkeit, Jesus ist die stärkste Macht. Er vertraut sich offensichtlich Jesus an in einer Art und Weise, wie das die Jünger nicht taten. Denn bei denen funktionierte es ja offensichtlich nicht. Und deshalb stört es sie. Wir verbieten das eben mal. Jesus bezieht dann Stellung und gibt seine Einschätzung zu dem Dienst des Fremden. Er macht deutlich, ihr lieben Jünger, das Reich Gottes ist größer. Im Kern der Nachfolge gehört es nicht, oder zum Kern der Nachfolge, zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, eine bestimmte Akkreditierung und Lizenz mit sich rumzutragen. Zum Kern der Nachfolge Jesu gehört es, den Willen des Vaters zu tun. Und das tut dieser Mann ganz offensichtlich. Es geht hier nicht um menschliche Gruppen, um menschliche Eitelkeit, es geht um den Willen Gottes. Niemand, der Wunder tun kann, so im Deutschen, das Wort, das hier im Griechischen steht, Dynamis, meint Krafttat. Niemand, der etwas aus der Kraft Gottes oder aus meiner Kraft heraus tun kann, wird nachher schlecht von uns reden. Und es wird deutlich, das ist nicht nur ein eingebildetes Wunder, sondern hier handelt jemand tatsächlich in der Kraft Gottes. Und die Jünger müssen lernen, das Reich Gottes ist mehr als nur eure eigene Gruppe. Das Reich Gottes setzt sich aus denen zusammen, die an Jesus glauben und den Willen des Vaters tun. Und hier sind wir alle eher geneigt, dann doch etwas kleiner zu denken. Wir denken häufig in der Kategorie Gemeinde Detmold Nord. Unser Frömmigkeitsstil und unser Stallgeruch kann nur der einzig Richtige sein. Ich lerne hier, dass Jesus offensichtlich anders denkt an der Stelle. Es erinnert mich an eine Situation, als junger Mensch war ich so gut wie jeden Samstag auf der Straße. Wir hatten so einen Büchertisch und luden Leute ein, versuchten mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Als ich dann von Wolfsburg wegzog, funktionierte das Team noch weiter und irgendwann meldeten die sich bei mir und sagten, Ede, wir bräuchten mal deinen Rat. Und ich frage, was ist los? Ja. Dann sagen sie, ja, wir waren wieder auf der Straße an unserer Stelle und da kommt ein Mann, der schaut, was wir so tun und fragt dann irgendwann, darf ich mitmachen? Ich glaube genauso an Jesus wie ihr. Und die haben ihm dann ein paar so eine Fangfragen gestellt und gemerkt, der kennt sich A, in der Bibel ziemlich gut aus und B, der glaubt an Jesus so schlicht, wie man nur glauben kann. Dann haben wir gesagt, okay, diesmal kannst du mitmachen. Ja. Und dann lud er damit Menschen zu Jesus ein und er fragte, dürfte ich beim nächsten Mal wieder dabei sein? Und jetzt war denen das suspekt. Und dann meldeten die sich bei mir. Ja. Und die sagten, wir haben gefragt, was das für ein Mann ist. Und erst als sie fertig waren, hat er preisgegeben, er ist der Priester der katholischen Kirche, ja, der gleich in der Nachbarschaft zu unserer Gemeinde war. Und die haben gedacht, katholische Kirche, Hilfe, ja, mit denen dürfen wir doch nicht zusammenarbeiten. Und dann sagte ich, naja, ist auch nicht so einfach. Aber wie ist das Christuszeugnis? Ganz klar, der glaubt an Jesus so klar, wie man nur glauben kann. Und warum soll der da nicht einladen? Na, er ist doch aus der katholischen Kirche. Ich habe gesagt, naja Leute, wenn das Christuszeugnis klar ist, wir haben nicht das Monopol des Reiches Gottes gepachtet. Das Reich Gottes ist größer. Hier ist jemand in unserem Text, ganz unabhängig von den Jüngern, tut er den Weg, geht er den Weg Jesu und tut die Taten Gottes. Und Jesus sagt, lasst ihn. Ihr müsst hier nicht hindern. Der Orientierungspunkt ist ganz offensichtlich Jesus Christus selbst. Es geht nicht darum, um irgendeinen Rang, sondern es geht darum, welchen Rang oder welche Bedeutung in einem Projekt hat Jesus Christus. Viermal wird in unserem Text genannt, um meines Namens willen oder für mich. Der ist für uns. Und ein zweites Kriterium lerne ich hier bei Jesus, wenn wir mit Menschen einer anderen geistlichen Prägung zu tun haben, ist es gut zu fragen oder ist es unverzichtbar zu fragen, welche Stellung hat Jesus bei dir? Und die zweite Frage ist, welche Menschen bringt die Lehre hervor. Also wenn ihr jetzt nach Düsseldorf zieht und Gemeinde sucht, das sind zwei gute Fragen. Ne? Welche Stellung hat Jesus und welche Menschen bringt diese Lehre hervor? Denn mir fällt auf, dass die Jünger, die sich für richtig erachten, die verbieten, die sind streng, die sind dagegen, die helfen Menschen nicht. Der, dem sie es verbieten wollen, der hat ein Anliegen für Menschen. Der hilft ihnen im Namen Jesu. Also auch die Frage, welche Menschen bringt diese Lehre und diese Prägung hervor, halte ich für eine bedeutsame. Es erinnert mich auch hier an einen Einsatz, den ich vor Jahren in einer Gemeinde hatte, mit einem Schülerteam, uiuiuiui, die waren sehr streng, ja, sehr streng. Und die wussten auch, die haben den einzig wahren Glauben. Ja, dass sie uns als Bibelschule überhaupt eingeladen haben, bei denen evangelisieren zu dürfen, betrachtete ich als ein Privileg. Ja. Besonders deutlich wurde das beim Abendmahl. Also es war klar, es ist dann so, erstmal die haben mich eingeladen, das Abendmahl mit auszuteilen. Ich kannte diese Prägung, da wusste ich schon, uiuiui, das ist ein Ritterschlag. Ja. Und während ich da vorne stehe und mich mit vorbereite, um das Abendmahl auszuteilen, da sagt einer der Ältesten, es sind nur die eingeladen, und jetzt formuliere ich es mit meinen Worten, die so Mitglied unseres Verbandes sind. Und dann wusste ich, da sitzen 10 Schüler, die sind damit alle rausgefallen. Und ich dachte nur, uiuiui, was machen die jetzt? Und da war ein Drittklässler, der war hell genug, der zeigte den Schülern dann hier, pass auf, wir hier, nicht. Die haben da nicht das Abendmahl mitgenommen. Waren ja auch nicht Teil des Verbandes. Das hat mich so traurig gemacht, weil ich gedacht habe, hier sind Menschen, die lieben Jesus. Die haben ihr ganzes Leben Jesus anbefohlen. Die sind hier, weil sie in der Gemeinde mit zu Jesus einladen wollen. Und diese so frommen Christen sagten dann, nee, ihr seid aber nicht in unserem Verband und damit auch nicht fromm genug. Ja? Also unseren Heiligkeitsgrad habt ihr noch nicht erreicht und das erkennen wir daran, dass wir auf alle anderen herabblicken. So formuliere ich das mit meinen Worten. Machte mich traurig. Ich habe den Eindruck, Jesus agierte hier anders. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und damit wird schon deutlich, es gibt ein für uns und ein gegen uns. Es ist eben nicht so, dass jeder, der sich ein Kreuz um den Hals hängt, nun als Christ benannt werden kann und Nachfolger Jesu ist. Es geht darum, wer tut in der Kraft Jesu die Taten Gottes. Das scheint das Kriterium Jesu zu sein. In Matthäus 12, Vers 30 bringt Jesus es auf den Punkt, indem er dort sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt also in der Tat ein Für und ein Gegen Jesu. Und das wollen wir auch nicht runterspielen. Und das tut Jesus in dieser Begebenheit eben auch nicht. Ich habe hier mal einen wunderschönen Satz gelesen. Das sagte ein christlicher Leiter eines überregionalen Werkes. Er sagte, ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Da dachte ich, ja, das trifft. Ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Jesus Nachfolger denken anders im Blick auf den geistlichen Dienst anderer. Er ist nicht an uns Menschen gebunden. Einen letzten Gedanken will ich ableiten. Keine Sorge, der wird kurz. Jesus Nachfolger denken anders im Blick auf den praktischen Dienst am Nächsten. In unserem letzten Vers bringt es Jesus auf den Punkt mit den Worten, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Hier nennt Jesus eine ganz kleine Tätigkeit, nämlich das Überreichen des Wassers im Namen Jesu. Und die Art und Weise, wie er es einleitet, wahrlich, ich sage euch, im Grundtext steht hier das Wort Amen. Amen, ich sage euch, wer auch einem Reisenden einen Becher Wasser zu trinken gibt, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Das kommt im Deutschen nicht durch. Es ist hier in der griechischen Grammatik eine doppelte Verneinung und damit eine ganz starke Form. Der wird nie nicht um seinen Lohn kommen. Das darf man im Deutschen ja nicht sagen. Ja, im Deutschen zwei Verneinungen sind da wieder positiv. Das ist im Griechischen anders. Je mehr Verneinungen, umso stärker ist die Aussage. Und Jesus sagt, aufgepasst! Wenn du dich selbst klein machst, um dem anderen zu dienen, du wirst niemals um deinen Lohn kommen. Und er konstruiert hier auch vom Kleinen zum Großen. Selbst ein kleines Glas Wasser wird für Gott von Bedeutung sein. Wie viel mehr dann größere Taten? Wie viel mehr der Dienst am anderen? Wie viel mehr der Dienst am Kind, das Jesus hier nennt? Und wenn ich über diese Stellen nachdenke, dann habe ich den Eindruck, es dürfte keine Gemeinde geben, die zu wenig Mitarbeiter hat. Dürfte es eigentlich nicht geben, wenn wir diese Worte Jesu ernst nehmen würden. Weil es deutlich wird, es lohnt sich, dem anderen zu dienen, weil Gott vergelten wird. Er nimmt es wahr. Das kleine Glas Wasser nimmt es wahr. Den einen Stuhl, den du geputzt hast in der Gemeinde, nimmt er wahr. Die Kinderstunde, die du vorbereitet hast, nimmt er wahr. Das Lied, das du vorbereitet hast, um dem anderen zu dienen, um Jesu Willen, nimmt er wahr. Und er wird es belohnen. Und wer diese Worte ernst nimmt, der müsste sich drum reißen, für Jesus dienen zu können. Wenn du noch nicht genau weißt, wie das in deinem Fall aussehen soll, ganz einfach, melde dich bei Thomas. Ja. Oder bei Dore, der sitzt da oben. Ja. Die Leute, die sagen, wir suchen händeringend Menschen, die Kindern dienen. Wir haben sie nicht. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Das musst du mit dem Herrn klar machen. Dem anderen zu dienen, ist ein Privileg, weil Gott es sieht und wahrnimmt und belohnen wird. Mit einer kurzen Begebenheit möchte ich enden. Es ist ein persisches Märchen. Ein Mann ging am Strand eines Meeres spazieren und da fand er ein achtlos hingeworfenes Beutelchen. Hob es auf, merkte auch, da sind nur Steine drin. Macht es auf, tatsächlich, es waren auch nur Steine drin. Und so geht er am Strand spazieren und sieht die Möwen und die Möwen nerven ihn sowieso. Also nimmt er die Steine und schmeißt nach den Möwen. Ja, und die fliegen weg, das gefällt ihm. Ja. Und als die Möwen weg sind, dann fletschert er ein bisschen mit den Steinen so. Ein Stein behält er über. Den nimmt er mit nach Hause. Und als er ihn abends an das Feuer hält, dann stellt er fest, das ist ein Rohdiamant. Und er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und rennt raus und läuft am Meer entlang und versucht noch ein paar von diesen Steinen zu finden, die er so achtlos weggeworfen hat. Aber es geht nicht mehr. Sie sind weg. Ich möchte diese Rohdiamanten vergleichen, so wie Olga das sagte, mit Tagen, die der Herr uns schenkt. Jeder Tag, den Gott dir und mir gibt, ihr Lieben, ist ein Rohdiamant. Und wir dürfen ihn einsetzen für den Dienst um Jesu Willen am Nächsten. Und Gott sagt, ich werde es dir belohnen. Ich werde es dir belohnen. Was machst du mit deinen Tagen, die Gott dir schenkt? Investierst du sie, so dass sie im Reich Gottes von Bedeutung sein werden? Investierst du sie im Dienst an den Nächsten, so dass Gott es belohnen wird? Oder gehörst du zu denen, die mit so einem Beutelchen am Strand entlang gehen und einen Tag nach dem anderen wegschmeißen und zerrinnen lassen und sagen, was soll's, heute gab es Nutella, morgen auch. Ja, mehr kann ich mir gerade nicht denken für meinen Alltag. Merken wir, wie Jesus den einzelnen Tag für bedeutsam erklärt, die Gelegenheit zu dienen als eine große Chance und ein Privileg begreift. Und da will ich uns Mut machen. Lass uns nachdenken, ob diese neue Denkweise, von der Jesus hier spricht, ob die in deinem und meinem Leben zu finden ist. Denken anders im Blick auf die Bedeutung der eigenen Person, anders im Blick auf die Bedeutung des Dienstes der anderen und wir denken anders im Blick auf den praktischen Dienst am Nächsten. Der praktische Dienst am Nächsten ist ein Privileg, eine Gelegenheit. Jetzt will ich noch zwei Sätze sagen. Wenn du zu denen gehörst, die über Jahre Dienst getan haben und einfach müde geworden sind, das kann geschehen. Ja, du bist deshalb weder ein schlechter Mensch noch ein schlechter Christ. Wenn du darüber nachdenkst, ich schmeiße es hin. Überleg, ob du nicht Diamanten wegschmeißt. Ja. Wenn du zu denen gehörst, die keinen Dienst haben, denke darüber nach, du hast schon viele Diamanten weggeschmissen. Achte darauf, dass es nicht noch mehr werden. Ja. Investiere dein Leben in den Dienst um Jesu Willen für den anderen, weil Gott es belohnen wird. Das rate ich dir und dazu lade ich ein. Amen.